ich schaffe es an vielen Stellen, dieses Vertrauen, und das hat nichts mit der Community zu tun. Ich bin halt einfach so wie du auch, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, ich bin ein sehr direkter Mensch. Bei mir weiß man sehr schnell, woran man ist oder woran man nicht ist. Und ich sage das demjenigen. Und deswegen, ich habe einen, und auch das habe ich bei dem Feedback am Samstag wieder gemerkt, ich bin nicht anders. Und das sorgt dafür, dass ich es schaffe. Das kann ich aber nur auf mich projizieren, das kann ich nicht allgemein auf eine Videoberatung projizieren. Ich schaffe das sehr gut, das Vertrauensverhältnis auch digital zu schaffen, weil ich halt einfach sehr, trotz Video, trotz Digitalität sehr präsent bin. Du kennst es, ich gestikuliere viel, ich laufe auch mal rum, ich habe meinen Stehschreibtisch. Ich bin halt so, als wenn ich vor dir sitzen würde, als wenn ich mir einen Kaffee holen würde, wenn ich in meinem Büro sitzen würde und dich beraten würde. Und deswegen, ich glaube, es schafft manchmal eine Distanz, aber so wie ich aktuell meine Beratung mache, könnte ich sie vor Ort nicht besser machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute bei eurem Lieblingsschwaben, das bin ich. Grüße gehen raus an Nico Vogt, zu Gast Bastian Gräfling. Hallo Basti.
Moin Bene.
Es kommt dann Moin. Also Basti, du wohnst in Köln, richtig?
Das ist korrekt.
Born and raised.
Ah, nicht so ganz. Also so tief ursprünglich komme ich, um ehrlich zu sein, aus dem tiefsten Ruhrgebiet.
Okay, aber da sagt man eigentlich auch nicht Moin, oder? Moin ist doch eigentlich Hamburg. Hamburg.
Ja, das ist richtig. Wobei Moin, geh doch im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet ist alles tatsächlich möglich.
Okay, passt. Ich lasse es genauso stehen. Ich stelle mir das auch vor, wenn man manchmal aneinander vorbeiläuft. So mein Bild vom Ruhrgebiet ist, da nickt man sich dann zu und krummelt irgendwas vor sich hin. Aber ich habe auch wirklich, meine einzige Verbindung zu Ruhrgebiet ist hier Bergbau und Schalke 04. Das ist bei beiden ja, so, dass ich so denke, das ist eher knochig.
Du, bist du tatsächlich nicht der Einzige. Ich glaube, der ein oder andere denkt immer noch, dass man weiße Wäsche im Ruhrgebiet nicht draußen aufhängen kann, weil sie schwarz wird von der Kohle. Aber da sind wir nicht mehr.
Da bin ich definitiv überzeugt davon, ja. Basti ist Versicherungsmakler für die Query Community und wir haben uns diesen Zeitpunkt heute rausgesucht, da gestern eins der größten Events der Branche, Community klingt glaube ich besser, war. Werden wir nachher drüber reden, aber wie immer starten wir mit 5 schnellen Fragen. Bastian, wenn ich das Gefühl habe, dass du schwimmst, bohre ich tiefer, weil da habe ich richtig Freude dran.
Geile Idee. Sehr gerne, Bene.
Frage Nummer 1. Hattest du jemals einen Autounfall?
Ja, hatte ich.
Möchtest du drüber reden?
Ja, also ich bin brav und artig. Es hat geregnet, das war zur Außendienstzeit. Ich bin brav und artig die Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern gefahren. Und dann durfte ich, obwohl ich knapp im Schnitt so 60.000 Kilometer im Jahr fahre und bestimmt schon 1 Million Kilometer hinter mir hatte, durfte ich mal erleben, was Aquaplaning bedeutet. Das heißt, wenn alle 4 Reifen aufschwimmen und sich da die E-Klasse komplett einmal um 360 Grad dreht wie ein Kreisel und man zum Stehen kommt, indem man das Auto in der Leitplanke geparkt.
Das ist Aquaplaning, stimmt.
Also da machst du gar nichts.
Aber auch wirklich gut, da blüht mein Schwabenherz auf, dass du erwähnt hast, dass sogar die E-Klasse in Schlittern kam. Finde ich gut.
Ja, du, das Auto hat mir über mehrere tausend Kilometer einen sehr treuen Dienst erwiesen. Das war auch traurig, sie abzugeben.
Aber das ist wirklich, ich bin vor halbes Jahr mit der Sonja Keller, mit ihrem wunderbaren SUV Jaguar, sind wir aus Österreich heimgefahren Richtung Haiger. Es war so eine Mischung aus, es regnet, nieselt und es liegt noch Schnee, weil wieder Schneeanbruch angekündigt war. Und wie viele Leute uns links quasi mit 200 plus überholt haben, wo du gedacht hast, boah, Alter, ich würde auf dieser linken Fahrbahn nicht mal fahren mit 120. Das Risiko, dass wir irgendeinen von denen eingesammelt hätten, quasi, weil ein Unfall hat, war höher, wie dass es nicht passiert ist. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber manchmal ist es schon auch krank, wie die Leute da dann sich selber überschätzen, es werden unterschätzen oder ich weiß auch nicht.
Total. Also wie gesagt, da kann ich aus eigener Erfahrung jetzt sagen, ich habe das früher immer etwas belächelt, gebe ich auch offen zu, aber ich kann jetzt sagen, du machst einfach nichts. Also das Auto sagt, ich bin jetzt weg und dann kannst du nur noch Schadensbegrenzung betreiben.
Ja. Und dann heißt es Glück haben.
Ja, hatte ich.
Es kommt jetzt eine geile Frage, Bastian, die wirklich perfekt zu dir passt. Wirklich perfekt.
Ich bin gespannt.
Würdest du lieber in einem Outfit feiern gehen, was du scheiße findest, oder in einem Outfit deiner Wahl feiern gehen, aber nur Getränke trinken, die du nicht magst? Darf ich die Frage für dich beantworten?
Geil, sehr gerne.
Ich bin mir zu 100% sicher, dass du im Outfit deiner Wahl gehen würdest und Getränke trinken würdest, die du nicht magst. Da ich dich bis zum heutigen Tage immer im gleichen, sehr gut gekleideten T-Shirt gesehen habe.
Ja, das ist tatsächlich korrekt. Also ich glaube, nee, also ich habe mal kurz drüber nachgedacht, aber nee, ich würde definitiv doch die Klamotten wählen.
Man muss ehrlich ja auch schon überlegen, so ein Long Island Iced Tea schmeckt halt immer scheiße, egal was man anhat. Deswegen.
Ich wollte gerade sagen, aber funktioniert trotzdem.
Döner oder Dürüm? Also Jufka, weiß nicht, wie es bei euch heißt.
Dürüm tatsächlich.
Eine Einschränkung meinerseits. Es gibt Dönerläden, wo ich jederzeit Dürüm nehmen würde, wenn sie das Brot selber machen. Ich habe aber schon beobachtet, dass beim normalen Döner das Brot aufgebacken wird und beim Dürüm werden so Fladenbrote aus der Verpackung geholt. Und dann würde ich zum Döner greifen, da ich ein frisch aufgebackenes Brot deutlich geiler finde wie ein aufgewärmtes Fladenbrot.
Ja, okay. Bin ich zu 100% bei dir. Bei uns kann ich sagen, ist beides frisch, beziehungsweise wenn du den Dürüm bestellst, wird der im Pizzaofen frisch gebacken. Also von daher, ja.
Welche Praktikas hast du gemacht?
Boah, welche Praktikas? Also das schlimmste Praktikum hat tatsächlich dazu geführt, dass ich in die Richtung gegangen bin, wo ich heute oder wo ich unterwegs bin, nämlich irgendwas zumindest Büromäßiges. Ich musste ein Schulpraktikum machen. Da muss ich, wie alt war ich da? 14, 15, habe ich beim Elektriker im Winter ein Praktikum gemacht und musste ein Außenkabel in den frostsicheren Bereich unter 80 Zentimeter verlegen bei gefrorenem Boden mit Spitzhacke und Spaten. Geil, kann ich dir sagen.
Es klingt wirklich völlig beschissen und ich bin Gott froh, dass ich es nicht machen musste.
Aber das Lustige ist, ich bin jetzt 36 und ich über 20 Jahre später kann ich dir exakt noch sagen, was passiert ist, wie das war, weil das sich so in meinen Kopf eingebrannt hat und das war so klar für mich, das möchte ich auf gar keinen Fall zukünftig.
Manchmal sind ja so Praktikas auch einfach nur dafür da, dass man weiß, was man nicht möchte.
Und du, definitiv, das auf jeden Fall. Also das ist so das, was mir prägendst tatsächlich im Kopf geblieben ist.
Die Frage überspringe ich, weil sie langweilig ist. Die heißt nämlich, besitzt du eine bestimmte Klamotte zweimal?
Das erübrigt sich bei meinem T-Shirt.
Ja, absolut. Wie oft hast du das?
10-mal.
Aber ich finde es gut. Ich habe jetzt auch, ich hab so eine T-Shirt-Marke. Mir fehlt gerade Uniqlo.
Ja.
Die haben für mich einen guten Schnitt, weil die oben Schulter, Brust ein bisschen enger sind und am Bauch ein bisschen lockerer. Das schmeichelt mir, das taugt mir.
Deine Figur.
Ich glaube, 4-mal weiß, 4-mal schwarz, 4-mal grau. Weil es einfach für mich in den Farben relativ einfach ist, zum sagen, egal welche Jeanshose oder Leinenhose oder sonst welche Hose ich anziehe, es ist immer okay. Also mein Anspruch ist ja nicht wie deiner. Es muss einfach okay gut sein, dann bin ich glücklich. Und es muss einfach sein, ich will nicht drüber nachdenken. Also ich verstehe auch Steve Jobs inzwischen, der gesagt hat, ich möchte die Entscheidung nicht treffen, was ich anziehe, sondern das ist meine Kleidung.
Du, das ist auch tatsächlich sehr klug an vielen Stellen, weil wir haben nur einen begrenzten Horizont an Entscheidungen, den wir jeden Tag treffen können. Ich habe einen guten Kollegen aus dem Vertrieb, der sagt, wenn ich ins Restaurant gehe, ich gucke in keine Karte. Wenn der Kellner mir die Karte gibt, ich gebe die Karte sofort zurück und sage, hey, was würden Sie mir empfehlen? Das nehme ich. Und das ist halt einfach genau der Punkt, dieses Thema Entscheidungen zu reduzieren, sorgt dafür, dass ich mich auf die wichtigen Sachen konzentrieren kann.
Und ich habe tatsächlich inzwischen für mich beim Essen gehen auch ein Muster. Ich gucke immer, was ist das coolste, / teuerste, exklusivste auf der Karte, also in einem normalen Rahmen, und entscheide dann, ist das Geld für mich wert, weil ich Bock drauf habe.
Also, ach so, ich dachte, wenn du eingeladen wirst.
Nee, das finde ich ein spannendes Thema. Also ich habe einen guten Kumpel, mit dem gehe ich einmal im Monat essen. Mhm. Und da ist für uns völlig, wenn der eine mal einen guten Tag hat und der andere einen schlechten Tag hat, dann ist halt der eine zwei Vorspeisen und nochmal eine Beilage und auch noch einen Nachtisch. Und der andere, wenn der dran ist zum Zahlen, dann zahlt er, ohne dass es irgendwie komisch ist. Weil wir beide wissen, wir würden genau gleich viel essen und machen und tun, auch wenn wir nicht eingeladen werden würden. Klar. Ich hatte es aber tatsächlich mal, wo ich mal zu meinen Jungs gesagt habe, da war ich glaube im Krankenhaus und dann haben sie mich abgeholt und gesagt, komm, wir gehen essen. Und dann sage ich so, Jungs, ich zahle. Und dann sagt der eine, scheiße, hätte ich das gewusst, hätte ich noch eine Nachspeise gegessen. Wo ich gedacht habe, hui, das ist dann anders. Das nervt mich dann. Aber ansonsten gucke ich immer, wenn ich essen gehe, was gibt's hier Cooles? Worauf habe ich Bock? Und dann nehme ich dann ganz einfach das.
Bin ich total bei dir. Aber es gibt ja das, was du gerade beschrieben hast, gibt's ja häufiger. So frei nach dem Motto, wie ist das Essen gratis?
Und das ist, ich sage das auch zu meiner Frau immer, das ist für mich der Zwiebelroschbraten-Index. Dass wenn, wenn wir essen gehen und sagen, mir ist egal, ob der Zwiebelroschbraten 28 oder 35 Euro kostet, dafür arbeite ich mehr und bin fleißig, dass mir sowas egal sein kann. Und nicht, um mir eine Villa für 3 Millionen zu kaufen, sondern dass, wenn ich Lust auf einen Roschbraten habe, dass ich mir den kaufen kann, egal was er kostet.
Voll. Bin ich total bei dir. Aber auch ein spannender Punkt, der Zwiebelrostbratenindex. Geil. Oder?
Ich habe jetzt auch eine Frage, die schließt da perfekt an. Was ist das unbefriedigendste Essen, wenn du richtig Hunger hast?
Das unbefriedigendste Essen?
Ich kann dir eine Vorlage geben, bei mir ist Müsli. Also Müsli hat man im Zweifel immer da, kann man essen, wird auch satt, aber das kickt keinerlei Gelüste bei mir dann.
Ja, also ich glaube, bei mir ist so das Thema so ein langweiliger Salat irgendwie. Das ist so, ja, kann man, aber wenn irgendwie 10 Uhr abends ist, okay, würde ich es mir reinschrauben, wenn nichts anderes da ist, aber ist jetzt nicht geil.
Nee, okay, ja, gut, ich glaube, das ist beides die gleiche Richtung. Finde ich gut. Basti, auch wenn ich jetzt am liebsten nochmal 5 weitere Fragen mit dir machen würde, weil ich glaube, wir können da eine ganze Podcast-Folge damit
auch mal lustig
füllen. Ich schreibe mir das, glaube ich, tatsächlich auf. Am besten lade ich mir 4, 5 Kandidaten ein und dann machen wir.
So eine Talkrunde?
Das finde ich gut. Das finde ich gut. Kai Schmid wäre da prädestiniert dafür. Der hätte eine Riesenfreude dran. Adrian Schmidt packen wir noch mit rein. Ich frage die Jungs an, dann müssen sie durch.
Wird lustig. Freue ich mich.
Bastian, wir gehen es einfach. Wir machen einen roten Faden. Wir fangen einfach mal ganz am Anfang deiner Karriere an, um uns dahingehend hinzuarbeiten, was du denn heute tust und warum du es tust. Wenn ich in dein LinkedIn-Profil reingucke, steht hier ThyssenKrupp Stahl Europa AG, ganz am Anfang. Was geht ab?
Was geht ab? Ja, guter Punkt.
Erzähl mir was dazu. Wie kam dein Berufsstart? Und wir gehen es jetzt mal so Schritt für Schritt durch. Ja, erzähl tatsächlich mal ein bisschen dazu, warum du vor 13 Jahren bei ThyssenKrupp warst und in der Finanzbranche dann gelandet bist.
Ja, guter Punkt. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe mich tatsächlich ganz stumpf beworben, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte eine Ausbildung machen und im besten Fall sogar noch in Kombination mit Studium. Auch da gehört dazu, sich sehr klar mit Werten auseinanderzusetzen. Und ich habe meine erste Ausbildung als Fachinformatiker gestartet und bin dann bei einem ganz, ganz kleinen Betrieb, weil ich einfach nur einen Blick hatte nach der Schule, verdammte Axt, ich muss unbedingt eine Ausbildung finden. Fairerweise muss man sagen, mein Abi ist jetzt nicht unbedingt der geilste NC gewesen, wo alle Unternehmen gesagt haben, danke, dass er kommt. Mhm. Absolut nicht. Deswegen war es nicht so easy. Ich war in einem kleinen Unternehmen dann, wo ich gesagt habe, Gott sei Dank nehmen die mich. Und habe aber nach 2, 3 Monaten festgestellt, weil ich wollte immer studieren dabei. Und nach 2, 3 Monaten habe ich gemerkt, ganz ehrlich, die suchen eigentlich keinen Azubi, sondern die suchen eine billige Arbeitskraft. Und das wollte ich nicht sein. Und dann habe ich nach 3 Monaten sehr klar, ich habe nach Monat 2 gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Nach Monat 3 hat sich nichts geändert und dann habe ich einen harten Cut gemacht und habe mich dann aber selber wieder da rausgezogen und habe halt die Ausbildung bei ThyssenKrupp. Ich habe nebenbei Informatik studiert und habe dann bei ThyssenKrupp mir die Ausbildung gesucht und habe dann da meine Ausbildung tatsächlich gemacht, was rückwirkend betrachtet extrem gut war, weil jetzt kann man über die deutsche Industrie, über deutsche Großkonzerne, DAX-Konzerne sagen, was man will, aber die Ausbildungsqualität, und damit spreche ich für alle Ausbildungsberufe, die beispielsweise dieses Unternehmen ausbildet, ist so exorbitant hoch gewesen. Von betrieblich über klassisch natürlich Berufsschule, aber auch on top dafür zu sorgen, dass alle einen Top-Schnitt haben, zusätzlich über betriebliche Ausbildung zu machen, die richtig Geld kostet, was dann dazu geführt hat, dass ich sowohl praktisch als auch theoretisch mit einer 1,1 da rausgegangen bin.
Stark. Zwei Sachen. Ich hoffe, dass das Schul- und Bildungssystem heute anders ist, dass man nicht mehr aufgrund von einem NC schon beim Bewerbungsprozess aussortiert wird. Andererseits glaube ich, ist es schon, ja, wobei vielleicht brauchst du schon eine gewisse Hürde. Aber nimm jetzt mich. Ich war wahnsinnig schlecht in bildende Kunst und ich war wahnsinnig schlecht in Bio. Hätte ich die zwei Fächer nicht gehabt, wäre mein Notenschnitt deutlich besser gewesen und ich hätte quasi damals meinen, wie hießen die Ausbildung? Finanzdienstleistung? Das war so eine Bankausbildung, ging 2 Jahre, aber da war mein NC so schlecht, weil meine Kunstnote beschissen war. Ja. Und ich verstehe ja, dass du dann quasi als Bank sagst, hey, schlechter als 2,5 soll der NC vielleicht nicht sein, aber brauchst du eine 1,6, weil 1,6 heißt ja, du bist schon allem ein Allrounder und wenn du so einzelne Schwächen oder auf einzelne Sachen keinen Bock hast, dann zieht es sich schon runter. daher hoffe ich, dass es heute ein bisschen anders ist und mehr der Mensch zählt. Und was ich auch festgestellt habe, die Leute, die bei uns damals, ich habe dann BWL Bank studiert, die, sagt man wirklich, aus diesen ganz großen Häusern, nimm jetzt eine Landesbank Baden-Württemberg, Commerzbank, Deutsche Bank haben, allein aufgrund der Manpower und wie viele Leute sich um dich kümmern können und dass es für sowas eigene Abteilung gibt, macht schon einen himmelweiten Unterschied im Vergleich, wenn du jetzt in einer Drei-Mann-Klitsche bist. Die können das ja gar nicht leisten, dass dich jeden Tag einer an die Hand nimmt.
Klar, umso mehr bin ich froh, dass ich dafür gekämpft habe, in so einem Laden meine Ausbildung zu machen, weil ich wollte eben nicht wieder in so eine Konstellation rein, sondern ich habe alles dafür gegeben. Ich habe mich durch Bewerbungsszenarien durchgekämpft, ich habe Bewerbungscoachings gemacht bis Ultimo. Ich bin durch das Assessment Center bei denen durchgelaufen. Wir saßen in einer riesengroßen Halle, so eine Art Sporthalle, wo dann das Assessment Center gemacht wird mit irgendwelchen lustigen Tests. Du hast hier ein Dreieck, ein Viereck und einen Polygon. Wie sieht das vierte Symbol aus? Ja, danke fürs Gespräch.
Ist schon Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, kennst du Christian Wolf?
Klar.
Man kann ja von ihm halten, was man möchte. Er hat auch wieder eine Stelle quasi, ich nenne es als persönlicher Assistent, ausgeschrieben, wo er aber gesagt hat, ich will keinen Lebenslauf, ich will absolut gar nichts von dir sehen. Ich will, dass du ein cooler Typ bist und das musst du beweisen. Und dann können wir den Weg zusammen gehen.
Ja.
Und es macht ja völlig Sinn, in der Position, wo er jemand sucht, da ist es ja dann wirklich egal, ob du geometrisches Wissen verstehst, ob du in Biologie eine 5 hast. Es geht darum, sich einen Arsch aufzureißen oder halt auch nicht.
Total.
Metzger bei uns im Ort, der ist ähnlich drauf, der hat ein wahnsinnig Social Media Game. Manchmal ein Tick zu polarisierend, das ist aber völlig okay, weil es, glaube ich, halt eine Strategie ist. Und der hat auch gesagt, hey, er sucht jemanden, der Bock hat. Ich will keinen Lebenslauf, ich will kein Anschreiben, das eine KI macht. Bewirb dich, komm vorbei, wir reden und wenn es passt, zeigen wir dir alles, was du können musst, weil es Raketenwissenschaft ist.
Ja, vor allem, wenn du dir anguckst, dass 80% der Menschen in Deutschland, wenn man sich eine Gallup-Studie aus 2019 anguckt, die sagen halt, 80% der Menschen arbeiten unter ihrer Höchstleistung. Das liegt insbesondere daran, dass sie nicht motiviert sind. Und wenn wir uns auch da wieder in Simon Sinek's Modus angucken, from how to why, wir stellen tendenziell Leute nach dem Was und nach dem Wie ein und nicht nach dem Warum. Und das ist völlig irre, weil das Was und das Wie kann ich den Menschen im Zweifel beibringen beziehungsweise in ein gewisses Framing bringen. Das Warum aber nicht, das ist da.
Absolut. Also es geht ja auch immer darum, welche Position besetzt du. Wenn ich jetzt gucke, welche Crew ich auf der AIDA, wollte ich gerade sagen, auf den Mars schicke, dann ist nochmal eine andere Stellenbesetzung, wie wenn ich jetzt quasi jemand für normale Jobs suche.
Ja, total. Also da bin ich zu 100% bei dir, aber wie gesagt, die meisten Menschen werden nicht auf den Mars oder auf den Mond geschickt, auf eine einmalige Mission, sondern 99,9% arbeiten im Hier und Jetzt.
Ich weiß auch nicht, ob du es wusstest. Tatsächlich machen die, bevor sie Leute quasi auf so eine bemannte Mission schicken, wahnsinnig viele Tests, um eine homogene Truppe zusammenzustellen. Weil dieses Leben auf engstem Raum, das musst du auch können. Also uns zwei würden sie da nicht hochschicken.
Nee. Aber auf der anderen Seite, kennt, glaube ich, jeder, der mal mit einer größeren Gruppe, egal ob es Fußballmannschaft, Freundeskreis oder sonst irgendwas ist, fahr mal mit 10 Leuten in ein Ferienhaus, da merkt man relativ schnell, wer wie tickt und wie gut das funktioniert. Und entweder läuft es halt 7 Tage oder es knallt nach 2.
Oder es knallt alle 2.
Ja, voll.
Okay, aber wie ging es dann weiter? Also erster Wechsel, völlig verstanden, du wolltest keine billige Arbeitskraft sein. Wie kam es dazu? Ich stelle die Frage einfach offen auf, wenn man das eigentlich machen soll.
Ja, also wie gesagt, nachdem ich dann meine Ausbildung einfach gemacht habe, bin ich dann noch da geblieben, weil ich mich einfach auch sehr wohl gefühlt habe. Auf der anderen Seite, ThyssenKrupp ging es zu der Zeit schon nicht wirklich gut. Ich bin diesem Laden extrem dankbar für die Ausbildung, aber man hat halt auch gemerkt, es gab halt ein paar Entscheidungen, die nicht so gut waren, die nicht unbedingt für einen gesunden Konzern gesorgt haben. Beispielsweise ein Stahlwerk irgendwo im Amazonasgebiet aufzubauen, um festzustellen, es versinkt langsam, nicht so cool, ein Milliardengrab. Und das hat dann natürlich auch zu krassen Sparmaßnahmen geführt und auf der anderen Seite auch zu Problemen. Also ich sag mal ganz ehrlich, unter uns gesprochen, ich hatte am Ende eine 32-Stunden-Woche und 78 Urlaubstage, um das zu kompensieren. Ja, ist nur blöd, wenn du kein Geld hast, um die Urlaubstage irgendwie auszunutzen und mittwochs fertig bist mit Arbeiten. Mir macht mein Job Spaß. Ich bin überzeugt von dem, was ich tue und deswegen bin ich dann da rausgegangen, schweren Herzens. Ich habe heute noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen und einer meiner Ausbildungskollegen ist mittlerweile auch heute bei mir Vertriebspartner. Und das ist halt ganz cool, wenn man dann noch so eine Connection einfach irgendwie hat. Und bin dann aber in die Unternehmensberatung gegangen, weil ich gesagt habe, okay, ich würde gerne einfach mal was komplett anderes irgendwie sehen. Mhm. Und in der Unternehmensberatung habe ich dann auch, ich habe IT-Beratung gemacht, weil ich halt immer wollte, dass ich einen Punkt habe, den ich kann. Also ich wollte halt nicht alles neu haben, sondern ich wollte einen Punkt haben, wo ich sage, hey, da bin ich gut drin. Mhm. Und das habe ich dann auch da gemacht. Und habe aber auch gemerkt, okay, ich bin gut im Vertrieb. Ich habe mir meine Projekte nach den ersten Monaten, ich habe mich selber quasi verkauft. Ich habe halt selber dafür gesorgt, dass Folgeprojekte in der Beratung kommen. Ich habe selber dafür gesorgt, dass wir weitere Dinge machen, größere Dinge machen, mehr reinholen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich würde gerne in diesem Thema, in diesem Kontext Vertrieb stärker werden, noch weitermachen. Und das Thema Unternehmensberatung ist aber auch oft damit gekoppelt. Ich war in der Regel in 5 Tagen die Woche, war ich in 4 bis 5 verschiedenen Städten von Nord nach Süd, von Ost nach West. Hä? Nicht so geil. Also war für 2 Jahre war das total super, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, reicht mir jetzt. Und dann bin ich halt gewechselt und habe gesagt, okay, ich möchte gerne jetzt Vertrieb machen. Ich behalte mir die IT, weil ich es kann. Und dann bin ich in den IT-Vertrieb gewechselt, zu einem sehr, sehr, sehr großen Systemintegrator, wo ich halt auch nochmal die Chance hatte, mich persönlich weiterzuentwickeln, nämlich so eine Art Vertriebs-on-the-Job-Training zu machen in Kombination mit wirklich im Vertrieb zu arbeiten. Und da bin ich dann hinterher als Key Account Manager unterwegs gewesen.
Cool. Verstehe ich. Immer eine Konstante. Ich suche gerade nur noch die Konstante, die du dann behalten hast, als du den nächsten Schritt gemacht hast. Die war dann Vertrieb, oder? Was war die nächste Konstante? Nicht mehr IT?
Die nächste Konstante war tatsächlich der Wechsel in die Versicherungswelt, beziehungsweise was war bei dem Wechsel in die Versicherungswelt? Hättest du mich wirklich vor 10, 15 Jahren mal gefragt, wirst du irgendwann mal in der Versicherung arbeiten? Hätte ich gesagt, Bene, ganz ehrlich, nein, auf keinen Fall.
Und da muss ein kalter Winter nicht.
Ja, also nicht, weil ich es blöd finde, aber ich hätte es mir einfach nicht vorstellen können, weil ich in einem ganz anderen Modus unterwegs war. Mhm. Und ich habe dann aber, nachdem ich aus dem IT-Vertrieb rausgegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen als Azubi, als Mitarbeiter kennengelernt. Ich habe aus der Unternehmensberatung als externer Berater drauf geguckt und ich habe jetzt aus der IT-Vertriebssicht, ich habe sehr viele Projekte geleitet bei auch großen Konzernen, hat mein Team, wir haben Office 365, das war so die Zeit, wo Office 365 groß rauskam, haben wir Großkonzernprojekte gemacht, Datacenter-Projekte gemacht und habe das Unternehmen aus der Perspektive kennengelernt und habe gesagt, ich würde jetzt gerne mal so wirklich top-down runtergucken. Wie funktioniert eigentlich so ein Unternehmen? Wie funktioniert denn wirklich echt Management? Wie funktioniert Konzernarbeit? Mhm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gesagt, okay, wäre cool, wenn ich die IT behalten könnte, weil ich kann IT, ich bin für mich da zu Hause und bin dann durch Zufall, da muss ich echt sagen, das war ein bisschen Glück, ein bisschen Recherche und bin dann auf das Thema Vorstandsassistenz gestolpert und fand das im ersten Moment spannend, hab gedacht, okay, guckst du mal ein bisschen tiefer rein, bin tiefer eingestiegen und hab gemerkt, boah, das ist schon ganz nice, so wirklich rechte Hand des Vorstands und dann habe ich halt gesagt, okay, dann gehe ich jetzt mal auf die Suche und bin losgelaufen und hab gesucht, wo es vielleicht die Chance gibt, dieses Thema Vorstandsassistenz umzusetzen und in Kombination vielleicht bestenfalls noch mit der IT. Und man muss sagen, ich verstehe nicht ganz warum, aber diese richtigen Anführungszeichen Vorstandsassistenten gab es halt ausschließlich in Bank und Versicherung. In der klassischen Wirtschaft, in der freien Wirtschaft gab es die halt nicht so wirklich. Und es scheint so ein Finanzdienstleistungsding zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, es gab 2 Optionen. Die eine Option war blau in München, die andere Option war blau in Köln. Und ich habe mich dann, wollte halt schnell raus. Und die Kollegen aus München haben irgendwie erst zum nächsten Ende des Jahres gesucht, aber ich wollte halt jetzt raus zum Ende des Jahres. Mhm. Und ja, dann waren die Kollegen aus Köln da, bin da ins Assessment Center gegangen, habe da auch wirklich, also das war eines der härtesten Auswahlverfahren, die ich jemals erlebt habe. Das war wirklich krass, so mit externem Coach, Mediator, was auch immer dabei, plus diese ganzen Assessment Center-Themen, plus einen ganzen Tag da zu verbringen. Und bin dann Vorstandsassistent bei der AXA geworden.
Darf ich ganz flapsig was fragen?
Du darfst alles fragen, lieber Bene.
Ja, das finde ich gut und habe gleichzeitig Angst davor.
Ja, vor dir selber?
Ja. Warum bist du dann jetzt auf dem popligen Job eines Versicherungsmaklers gelandet? Weil rein theoretisch lässt man sich in meiner Welt als Vorstandsassi 2 Jahre lang knechten mit dem festen Ziel danach, Gruppenbereichs- oder Abteilungsleiter einer Versicherung zu werden. Das ist für mich der einzige Grund, den ich sehe, 2 Jahre lang Vollgas 24/7 für seinen Job zu brennen.
Ja, also Definitiv. Ich habe in diesen 2 Jahren, also ich habe genau diese beschriebenen 2 Jahre gemacht und ich glaube, ich habe in diesen 2 Jahren so viel gearbeitet wie davor nie. Und ich habe immer schon viel gearbeitet, aber es war einfach sehr anspruchsvoll. Und genau diesen Weg, den du beschreibst, den gibt's normalerweise. Ich habe aber nach den 2 Jahren, ich hab das Glück gehabt, ich habe einen Chef gehabt, dem ich bis heute extremst dankbar bin. Stefan hat zu jeder Zeit mich supportet und hat zu jeder Zeit gemerkt, hey, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut. Und wir haben uns extrem gut ergänzt. Und es gab keine adäquate Position nach den 2 Jahren, muss man fairerweise sagen. Ich habe ganz viel Auswahl gehabt. Der Konzern hat mir super viel zur Verfügung gestellt. Ich wollte aber nicht irgendwas machen. Das ist genau, was du beschrieben hast. Irgendeine Abteilungsleiterposition. Das war nicht meine Welt. Das wollte ich nicht. Ich wollte Mehrwert stiften. Ich wollte Menschen helfen. Ich wollte unterstützen. Ich wollte halt einfach was Cooles machen. Und das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann bin ich ein Jahr nach Paris gegangen und durfte dafür die AXA als Experte für den, insbesondere natürlich für den deutschen Markt, aber für ein großes Gruppenprojekt tätig sein, wo wir ja eine Plattform entwickelt haben, die sich um das ganze Thema Mobility gerankt hat. Das heißt, Versicherungsprodukte nicht im Sinne von, ich habe ein Produkt, sondern ich baue eher eine Lösung. Das heißt, die Idee war zum Beispiel zu sagen, sobald ich das Haus verlasse, bin ich versichert. Völlig egal, ob Auto, Roller, Unfall, was auch immer, so diesen Produktgedanken, den wir normalerweise haben, wegzulassen.
Wo ich den sau cool finde, den Produktgedanken, ist, nimm jetzt eine Kfz-Versicherung, mach die nicht mehr nur explizit fürs Auto, sondern mach die quasi für eine Person. So nach dem Motto, egal in welches Auto ich reinsetze, ich bin versichert.
Ja. Und genau das war die Idee. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte dann die Option, weil mein Chef immer gesagt hat, Stefan war immer derjenige, der gesagt hat, ey, du musst in den Vertrieb, ey, das ist so. Ich war immer der Netzwerker, auch im Konzern. Ich habe super viel Netzwerkarbeit betrieben. Ich habe meine Probleme tendenziell über Netzwerk gelöst, weil ich wusste, wen ich fragen kann. Mhm. Und bin dann in den Maklervertrieb gekommen und habe da den ersten Einblick gehabt. Also wirklich, auch da bis zu dem Zeitpunkt, ja, ich kannte Makler, ich wusste, dass es innerhalb einer Versicherung einen Maklervertrieb gab, aber wenn man sich die großen deutschen Versicherer anguckt, gerade die, die eine starke AO haben, war immer so die AO eigentlich so das Nonplusultra und Stückchen für Stückchen für Stückchen bin ich dann reingekommen, habe den Maklervertrieb kennengelernt und lieben gelernt, weil ich halt gemerkt habe, der Maklervertrieb sind eigentlich wirklich diejenigen, die auf der Seite des Kunden stehen und wirklich diejenigen, die sagen, hey, das ist vielleicht das beste Produkt für dich in dem Bereich. Das könnte vielleicht in einem anderen Bereich das beste Produkt für dich sein. Völlig egal, wie die Farben aussehen oder wo der Versicherer sitzt. Und je mehr Kontakt ich zu Maklern hatte, größeren, kleineren, mittelständischen, ich habe viel Industriegeschäft gemacht, auch ganz unterschiedliche Perspektiven kennengelernt und habe dann gemerkt, das ist ein echt super spannendes Thema, weshalb ich dann auch meinen nächsten Schritt gewagt habe, nämlich genau das Thema, was du sagst, normalerweise Abteilungsleiter, Bereichsleiter zu gehen, bin dann zur Roland Rechtsschutz gewechselt und habe da eben den kompletten Maklervertrieb übernommen mit Innen- und Außendienst. Das heißt, die knapp 10 Leute im Außendienst plus zu ungefähr 20 Menschen im Innendienst, die ganze Arbeit im Hintergrund gemacht haben. Und genau, das war dann so der Weg, wo ich gesagt habe, okay, Maklervertrieb ist meine Welt und jetzt gehen wir den nächsten Schritt auch in die Führung.
Cool. Und dann warst du laut LinkedIn 2,5 Jahre bei der Roland.
Dann war ich 2,5 Jahre bei der Roland.
Das haben wir ja ganz viel schon drüber geredet oder ich weiß das ja auch, dass du quasi, dass dir der intrinsische Antrieb und Werte irgendwo wichtig sind. Wie kam der Switch? Warum dann raus aus dem Maklervertrieb rein in die Selbstständigkeit? Weil das jetzt auch wieder, und du weißt, dass ich es bewusst übertrieben formuliere, Hafen, Leiter, Maklervertrieb als Angestellter, wo man jetzt mit Sicherheit auch bei einem kleinen Versicherer Geld verdient, dass man ein schönes Leben haben kann. Warum dann der Schritt raus ins Haifischbecken zum Sagen, ich mache mich selbstständig, ich werde selber Makler?
Ja, also erstmal, klar, es ist halt natürlich ein mittelständischer Versicherer, aber auch da fairerweise muss man sagen, wenn ich über ernstzunehmenden Rechtsschutz spreche, kommt man an der Roland irgendwie nicht vorbei. Also das fand ich ganz spannend. Also rein inhaltlich safe gesehen.
Definitiv.
Super stabiler Versicherer. Auch nicht irgendwer dahergelaufen ist, sondern wirklich ein sehr, sehr stabiles Unternehmen. Habe aber auch gemerkt, okay, ich bin über meine Zeit, durch die ganzen Karrierewege, die ich gemacht habe, ich bin immer weiter vom Kunden weggekommen. Meine Idee war, irgendwann mal näher zum Kunden zu kommen, aber ich bin gefühlt immer weiter weggerutscht. Und dann gab es halt die Möglichkeit, dass wir innerbetriebliche Projekte hatten, was dazu geführt hat, dass ich ohne Verluste, ohne Schaden aus dem Unternehmen rausgehen konnte. Das heißt wirklich, ich habe mich mehr oder weniger selber überflüssig gemacht. Und das war dann für mich die Chance, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich raus. Ich versuche es jetzt nochmal. Ich war zu dem Zeitpunkt 35 und habe gesagt, okay, jetzt oder nie. Ja, 35 ist nicht alt, aber um vom Scratch aus, ich bin mit null Kunden, ich bin wirklich mit Zero gestartet, war das schon mal nochmal echt eine richtige Herausforderung. Das war schon krass. Und wie gesagt, wir haben auch Haus, gewisse Verpflichtungen, das war schon ein Thema. Aber ich wollte meine Ideen, die ich habe, rausbringen. Ich wollte meine Konzepte rausbringen. Ich bin davon überzeugt, dass ich dadurch, dass ich so wertegetrieben bin, einen extrem guten Job machen kann. Und das habe ich mit Finanzwissen in Kombination gebracht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Und für mich gab es auch gar keine andere Wahl, als mich als Makler selbstständig zu machen. Weil du hast ja am Anfang gehört, Elektriker werden. Mein Papa kommt aus dem Handwerk, der hätte es wahrscheinlich gerne gesehen, dass ich im Handwerk bin. Aber nein, die Spitzhacke im tiefgefrorenen Boden hat ihren Dienst da getan. Und habe deswegen gesagt, okay, ich mache mich jetzt im Bereich Versicherungsmakler selbstständig. Und das war der Schritt, den ich dann letztes Jahr gewagt habe.
Wie war der Start? War die Zielgruppe schon immer klar? Wie kamst du der Zielgruppe?
War der Start gut? Ja, der Start war gut. Aber auch da muss man fairerweise sagen, wer glaubt, das, was man auf Instagram sieht, diese Welt der Selbstständigkeit, das weißt du aus eigener Erfahrung, das ist nicht immer so fancy, dass man nur mit coolen Autos durch die Gegend fährt und vormittags recht und nachmittags frei hat. Nee, das ist es nicht. Es ist harte Arbeit. Es ist aber coole Arbeit, weil man weiß, wofür. Man macht's für sich, man macht's für sein Unternehmen und man kann seine eigenen Werte rausbringen. Und man kann dafür sorgen, oder ich kann dafür sorgen, dass Menschen im Alter keine Flaschen sammeln müssen. Ich kann dafür sorgen, dass wenn die Bude abbrennt, in 12 Monaten die Bude da wieder steht. Ich kann dafür sorgen, wenn es einem Kind, einem Familienmitglied nicht gut geht, gesundheitlich, Unfall, was auch immer, ich kann dafür sorgen, dass es demjenigen gut geht. Und das ist was mich da sehr, sehr stark angetrieben hat. Und ich habe für mich überlegt, okay, sprechen alle immer entweder, du musst dich spezialisieren in einem Produkt oder du musst dich spezialisieren in einem bestimmten Bereich. Und ich habe dann für mich mal ganz intensiv überlegt, was war denn mein größtes Problem im Finanz, als ich mich mit Finanzen beschäftigt habe? Gar nicht aus der beruflichen Perspektive, für mich als Kunde. Ganz plump, ganz stumpf als Kunde. Und ich habe mich ehrlich gesagt nirgendwo zu Hause gefühlt. Bei der Bank, ey, ciao, auf keinen Fall. In der Exklusivität, ja, okay, bei dem einen oder anderen gibt es mal ganz coole Produkte, sind vielleicht auch nette Menschen dabei, aber irgendwie schwierig. Und ich habe nie jemanden gehabt, wo ich sage, hey, ich habe jemanden, der zu 100% meine Werte vertritt. Und du hast es gesagt, die Community, Queer Community, LGBTQ, QI+ Community, zu der ich selber einfach gehöre, und habe halt gemerkt, okay, ich habe hier niemanden, wo ich sage, cool, da hätte ich jemanden, dem ich auch ganz vertrauensvolle Dinge erzählen kann. Weil trifft für mich jetzt nicht zu, aber für viele aus der Community treffen Dinge zu. Sie haben eine harte Zeit des Outings hinter sich. Sie haben eine harte Zeit, überhaupt hinter sich darüber zu sprechen. Und dann noch sich mit dem Thema Finanzen on top zu beschäftigen, das ist so für viele, sie haben gerne einen Safe Space. Das ist das Gleiche, oder nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich. Warum gibt es spezielle Finanzberatung für Frauen beispielsweise auch, weil das einen gewissen Safe Space ermöglicht. Und so bin ich zu meiner Zielgruppe gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich will der Safe Space für die LGBTQI+ Community sein.
Das heißt, es geht hier wirklich gar nicht um die Produkte, dass man sagt, man bräuchte hier andere Produkte aufgrund der Community, sondern es geht wirklich darum, diesen Safe Place zu bauen, zum sagen, hey, hier ist alles cool, hier darfst du sein, wie du bist, deine Probleme werden ernst genommen und wir lösen da Dingens für dich?
Ja, total. Also das ist der besondere Teil dessen, wo ich sage, dieser Safe Space, ja. Aber es gibt natürlich auch spezialisierte Themen, wenn wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass ich das Thema Trans angehe, dass ich sage, hey, ich beschäftige mich mit dem Thema, nur mal als Ausflug, Berufsunfähigkeitsversicherung oder alle biometrischen Risiken für Menschen, die vielleicht eine Psychotherapie und eine körperliche Thematik hinter sich haben in Form von Operationen. Brauche ich dir nicht sagen, jegliche Art von Operation ist jetzt in der Biometrie, nicht, dass die Versicherer hier schreien und sagen, her mit den Risiken. Dann fängt es halt an, schon spezieller zu werden. Und auch da, das ist jetzt nichts, was ich in Tag 1 gelöst habe, aber ich habe über die Zeit gemerkt, dass dieses Thema auch mit der Sichtbarkeit in der Gesellschaft dazu führt, dass auch Versicherer Lust haben, mal die Werte, warum sie das machen, steht noch auf einem anderen Blatt, aber Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe mehrere Menschen, die geschlechtsangleichende Operationen hinter sich haben, auch in die Berufsunfähigkeitsversicherung gebracht, worum ich sehr, sehr stolz bin. Deswegen, das ist schon ein Thema, was auch Produkte bedingt, aber der Hauptgedanke ist das Thema Safe Space.
Ist da tatsächlich die Operationsproblem oder ist es nicht so, da korrigiere mich, falls es inzwischen anders ist. Ich meine, du müsstest quasi auch eine Gesprächstherapie oder so schon machen, bevor du quasi überhaupt auch im Ausweis dein Geschlecht ändern dürftest. Und da liegt für mich der Verdacht nahe, dass da relativ schnell auch vom Arzt eine F-Diagnose gezogen wird.
Sofort, immer. Also es geht immer eine F-Diagnose mit einher und auch im Rahmen des, was du sagst, im Rahmen des Selbstbestimmungsgesetzes ist das der Fall. Aber es geht halt immer eine F-Diagnose mit einher. Immer. Und das macht es nicht leichter, brauche ich dir nicht sagen.
Tatsächlich, wenn wir es ja aber dann wirklich auf diesen Punkt, ich glaube F43 ist es Anpassungsstörung.
Ja.
Es ist ja irgendwo, glaube ich, auch so, dass ich den Arzt ja dann auch, also weißt du, wenn ich jetzt mich in den Arzt reinversetze, wahrscheinlich ist es nicht die richtige Diagnose, aber irgendwo macht es, glaube ich, in der Welt schon Sinn, zum sagen, jemand, der sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, gibt es da eine Chance, Basti, dass das anders wird? Also wir reden jetzt hier nicht über Versicherung, sondern auch, dass es quasi, wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich möchte mich verändern, dass es da eine Möglichkeit gibt, quasi, dass man nicht als krank abgestempelt wird?
Ehrlich gesagt hoffe ich das, dass genau das der Fall ist. Aber das gilt, also das ist aktuell einfach noch nicht so, dass das wirklich als so selbstverständlich wahrgenommen wird. Und du hast es zu Beginn angesprochen, eine der wichtigsten Veranstaltungen in Deutschland für die gesamte Queer Community, die am Wochenende stattgefunden hat, nämlich der CSD in Köln, hat mich auch wieder bewogen, auch da mal tiefer reinzugucken. Ich hatte Freunde, die angereist sind, beziehungsweise ist ein schwules Pärchen. Und die haben auch Kinder und einer ist bei den Kindern geblieben, einer ist zum CSD gereist und er hat auf dem Bahnhof das Erlebnis gehabt, dass eine Gruppe von Männern, wahrscheinlich irgendwie Junggesellenabschied, irgendwas in die Richtung zusammengestanden haben und lautstark darüber philosophiert haben, dass ja die Schwuchtelparade in Köln stattfindet und wie sie denn irgendwie dann doch durch Köln klarkommen, ohne irgendwie angegraben zu werden. Und ich feiere diesen Kollegen dafür, dass er sie angesprochen hat und gesagt hat, Freunde, was ist eigentlich nicht in Ordnung mit euch? Er hat gesagt, er hat am ganzen Körper gezittert, weil er halt 10 Männern gegenübergetreten ist und gesagt hat, ihr spinnt wohl ein bisschen. Und die sich aber hinterher entschuldigt haben. Und ganz ehrlich, jetzt kann man darüber sagen, ja, das ist doch alles nicht mehr so schlimm, wofür brauchen wir denn noch solche Paraden? Genau, solange das der Fall ist, solange brauchen wir solche Momente, so ein Momentum und auch solange brauchen wir ein Safe Space.
Ich bin 100% bei dir. Weißt du, ob es Länder, Kulturen gibt, wo das besser schon geregelt ist?
Die Frage ist, was heißt besser? Also,
kann es ausformulieren. Ja. Ganz viele von den Problemen, die ja quasi nachher tatsächlich mit biometrischen Risiken einhergehen, gäbe es ja gar nicht, wenn der Arzt nicht davor sagen müsste, jemand ist nicht angepasst an die Gesellschaft F43 und bekommt hier quasi schon den Stempel als Kind, Jugendlicher oder junger Erwachsener oder als Erwachsener, wenn er sich quasi dafür entscheidet, ich möchte den Weg gehen, dass es mir danach besser geht. Weil wenn da der Stempel ja nicht schon drauf wäre, dann hättest du den Stress ja gar nicht, dass du eine besondere Lösung bräuchtest.
Total. Also ich sag mal, auch dafür gibt es ja den, es gibt so ein LGBTQI+ Index, wo es darum geht, welche Länder wie freundlich tatsächlich sind. Und da rangiert Deutschland in der Regel so im, ich sag mal, oberen Mittelfeld. Aber auch da muss man fairerweise sagen, wenn man sich mit Menschen auch aus der Community unterhält, die sehr stark sichtbar sind, die sehr stark online, auch auf Social Media sichtbar sind, ich erlebe selber, wir stagnieren gerade so ein bisschen. Also wir haben die letzten 3, 4, 5, von mir aus auch 10 Jahre, einen extrem krassen Fortschritt gemacht. Wir haben echt super viel Sichtbarkeit geschaffen, wir haben super viele Möglichkeiten geschaffen, auch dass das normal, also dass das im Normal akzeptiert wird. Weil es geht ja darum, dass wir nicht darüber reden, du bist so, sondern das ist einfach normal ist, dass man davon erzählt. Und ich habe genug Menschen im Umfeld, Freunde, die auf der Arbeit sagen, und ich habe das selber vorher gemacht, also auch da, ich muss gar nicht so weit gehen, dass man auf der Arbeit von seinem Partner spricht oder seinem Lebensabschnittsgefährten oder seiner besseren Hälfte oder um das irgendwie zu kaschieren.
Weil dass du nicht lügst, aber trotzdem dich, genau. Okay. Mhm.
Meine Eltern haben mir immer beigebracht, nicht zu lügen, aber man wird gut darin zu Schauspielern. Und das ist halt nicht geil. Ein Leben im Schauspiel ist definitiv nicht geil. Und deswegen ist auch für mich das Thema so wichtig, sichtbar zu sein. Ja, auch auf Social Media kriegt man eine Menge Hass ab, wenn man da unterwegs ist, auch sehr sichtbar, auch mit, du musst nur, und da müssen wir gar nicht über sexuelle Orientierung sprechen. Was glaubst du denn, du kennst mein T-Shirt, mein pinkes T-Shirt, was nur die Farbe, nur die reine Farbe erzeugt bei manchen Menschen im Kopf. Also, das ist völlig wild. Also, dann gehst du über einen Bahnsteig und kriegst irgendwelche homophoben Sprichwörter hinterhergeworfen oder Wörter hinterhergeworfen, wo du denkst so, hey Junge, ich habe einfach nur ein pinkes T-Shirt an irgendwie. Und das zeigt mir halt auch, ey, ist noch nicht so geil.
Ja. Ich glaube, manchmal ist der Fortschritt aber auch so ein bisschen gestoppt, und das jetzt einfach mal so ganz grob Meinungen zusammengefasst, weil, nimm jetzt mich, ich glaube, wir beide wissen das, und ich mag Menschen. Ich drück dir einen flapsigen Spruch, ich drück irgendjemand anderen einen flapsigen Spruch, und meine ist im tiefsten Herzen bei fast allem, was ich sage, nicht böse. Und wenn es jemand was Böses auffasst, dann kann er mir das kommunizieren und dann werde ich es ändern.
Ja.
So, das ist das eine. Und ich glaube, viele verstecken sich aktuell aber dahinter, weil sie es nicht nachvollziehen können. Und auch das kann ich zum Teil verstehen, Bastian, verstehe mich da richtig, dass man sich an Kleinigkeiten zu arg aufhält. Und dass diese Kleinigkeiten für Einzelne mit Sicherheit schlimm sind, verstehe ich 100%. Dass aber sich jemand, der das Große und Ganze sieht, sagt, hey, wenn wir uns nicht mehr nur mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen würden, sondern für alle versuchen, den Safe Space zu vergrößern, könnten wir wieder mehr Meter machen, um eben diesen Safe Space auch nochmal deutlich auszubauen und allgemein die, wie sagt man da, das Land LGBTQ-freundlicher zu machen?
Ja, also überhaupt mal miteinander reden. Also nicht nur abzustempeln oder irgendwie einen Haken dran zu machen. Das Gleiche gilt ja auch, wenn wir uns angucken, auch innerhalb der Community beispielsweise, geht es ja auch darum, das Thema Akzeptanz ist auf beiden Seiten total wichtig und total klar, weil auch da, wenn ich jetzt, habe ich gestern bei Instagram ganz schön gesehen, Miss Ivanka T ist eine sehr bekannte DJ und Drag Queen, die auch sehr, sehr sichtbar ist und auch sehr, sehr coole Outfits hat, und die hat halt gesagt, naja, wenn sie jemanden auf den Demos tatsächlich sieht, die über die Stränge schlagen, sei es klamottentechnisch oder vom Verhalten her, spricht sie die an und sagt, ey Leute, das gibt den Menschen, die eh schon kritisch uns gegenüber sind, noch mehr Futter zu sagen, guck mal, was die da machen. Und das Thema gilt für beide Seiten, auch da wirklich Akzeptanz zu schaffen und auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit irgendwie zu leisten. Ich will jetzt gar nicht in diesen Bildungs Prospekt irgendwie rein, aber zu sagen, hey, was passiert denn auf der anderen Seite? Auch da zu sagen, hey, was tun mir denn die Menschen? Also guck dir die Statistiken an, gestern 1,5 Millionen Menschen in Köln. Es gab Polizeipräsenz, aber die Polizeipräsenz war eher dafür da, um diese gesamte Demo zu schützen, als dafür da zu sein, dass diese Demo beispielsweise ausschweifend ist oder irgendwie irgendwelche Gewalttaten passieren. Es ist hyperfriedlich. Und das muss man auch fairerweise dazu sagen, die Menschen tun halt auch keinem irgendwie was. Also sie wollen einfach nur da sein dürfen. So bescheuert das klingt.
Und da sind wir ja genau an dem Punkt, wo ich sage, das ist mal ganz unabhängig von Finanzberatung oder Ähnlichem. Lass doch jeden Menschen so sein, wie er ist.
Ja, total.
Solange er dir nichts tut. Ein gutes Beispiel wirklich vorher von dem Pärchen, wo du gesagt hast, dass er sie dann direkt ansprechen muss oder sollte. Das ist halt, lass doch alle machen, was sie wollen, solange du dein Leben stinknormal weiterleben kannst. Wenn du dich darüber aufregst, dass du nicht durch deine Stadt laufen kannst, weil eine Parade ist, okay, mach das. Aber dann ist völlig egal, was für eine Parade das an diesem Tag nachher ist.
Total. Also ob die jetzt irgendwie kirchlich orientiert ist, ob sie für irgendwelche politischen Themen einsteht oder für was auch immer, das ist dann
das
völlig
egal. Das
ist
gut, dass du jetzt Beispiele genannt hast, weil ich habe es mir kurz überlegt, hatte aber wahnsinnig Angst, ein Beispiel zu nennen und was Falsches zu sagen, dass es nachher wieder eine falsche Ebene bekommt. Ja. Weil das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Ich glaube, ich habe dir das dir auch schon gesagt. Ich konzentriere mich aktuell mehr, wie ich Sachen formuliere, weil ich niemanden aufgrund von Flapsigkeit auf den Fuß stehen will und ich die Gefahr sehe, dass es einfach passiert, wenn wir beide, die uns gut verstehen und gerne halt einfach auch einen Scheiß miteinander reden, dass einfach manche Sachen für jemand anders verletzender sind, als es im Bilingual für uns ist. Deswegen bin ich froh, dass du gerade das Beispiel genannt hast, weil ich hätte jetzt, und jetzt sage ich es doch gesagt hat, wenn jemand quasi ein Hundevereinsfest macht, und jetzt wieder dieses, könntest du wieder ganz, wenn du es blöd meinst, diesen Quervergleich ziehen, zum sagen, warum vergleichst du jetzt eine queere Demo mit einem Tierevent? War gar nicht meine Absicht, aber das war das erst Beste, was mir eingefallen ist. Aber ich bin froh, dass du mir das abgenommen hast.
Ja, habe ich sehr gerne gemacht, weil auch da, wir müssen auch da einfach gucken, wir müssen drüber reden und auch dieses Thema zu stigmatisieren, es hilft keinem irgendwie. Und deswegen auch zu sagen, ganz ehrlich, ich würde mal behaupten, dass ich dir, weil wir uns so gut kennen, dir auch einiges erlaube mehr und dir im Zweifel aber auch sag, ey Bene, überleg mal, was das und das bedeutet für den und denjenigen. Und das finde ich halt das Coole. Du denkst halt drüber nach. Aber die wenigsten Menschen, wenn man das dann erwidert, die verstehen das dann in dem Moment. Und die Frage ist halt, wie schaffe ich das? Weil du wirst irgendwann müßig, wenn du dich zum 35.000. Mal erklären musst, weil du einen Regenbogen auf dem T-Shirt hast oder weil du, keine Ahnung, einen Ohrring hast als Mann oder was auch immer. Du wirst irgendwann müde. Und irgendwann heißt müde, dass das Fass auch dann beim letzten Tropfen einfach auch mal überläuft.
Und irgendwann kannst und willst du ja nicht mehr. Du musst ja manchmal überlegen, also meine Frau hat mir schon öfters Facebook-Verbote ausgesprochen, dass ich quasi unter Beiträgen Sachen nicht mehr kommentieren darf.
Das ist auch eine gute Idee, glaube ich, bei dir.
Es ist schon das Bodenlos, weil mir wirklich reinsteigern kann. Und ganz oft sind es quasi dann irgendwie so extrem rechte Gesinnungen, wo ich sage, okay, also weißt wenn die Leute so dämlich sind, dass sie nicht mal verstehen, was sie schreiben, was es für sie selber bedeuten würde, ja, und dann aber auch Zusammenhänge nicht verstehen können, da rege ich mich noch viel mehr drüber auf. Das ist okay, wie, dass du sagst, ja, wegen den Ukrainern haben wir keine Rente. Nein, du hast keine Rente, weil du 40 Jahre nicht einbezahlt hast, weil das deutsche Rentensystem kacke ist und nicht, weil wir jetzt seit 4 Jahren Geld an die Ukraine überweisen. Kommt übrigens auch aus völlig unterschiedlichen Töpfen, das Geld. Es ist keine Kausalkette, es ist nur für dich der Zusammenhang gestrickt, weil du ihn unbedingt sehen möchtest.
Ja, und weil es, das muss man ja auch fairerweise mal sagen, weil es halt politisch relativ einfach ist, diese vermeintliche, nicht vorhandene Kausalität trotzdem als Kausalität darzustellen, weil es halt medial super einfach ist.
Krass. Absolut, deswegen habe ich da ganz oft, also inzwischen ist es deutlich besser geworden, hatte ich aber ganz oft Facebook-Verbot, weil meine Frau gesagt hat, es bringt manchmal einfach nichts, mit Menschen zu diskutieren, die es ja bewusst anders sehen möchten. Und ich glaube, das ist ja dann doch durchaus auch ein Thema, was die queere Community betrifft, dass viele es einfach nicht anders sehen können und anders sehen wollen.
Total. Also wie willst du erwarten, dass es hell wird, wenn da oben kein Strom ankommt? Das funktioniert halt nicht.
Und dass man da, nimm jetzt einen 90-jährigen Mann, dass dem seine Lebenswahrheit die letzten 80 Jahre anders war und es im Zweifel schwerer wird, ihm zu erklären, es ist mit Sicherheit auch was anders, wie wenn du jetzt quasi in einer modernen Welt mit Internet und Wissen des einfach immer zugänglich ist, aufwachst, immer noch genau dieser doofen Meinung bist, dass die Sexualität irgendwas über einen Menschen aussagt, dann kann man einem halt auch nicht weiterhelfen.
Total, also bin ich zu 100% bei dir und aber auch das ist genau der Punkt. Ich treffe jetzt halt dann auch noch mit meiner Zielgruppe an der Stelle mit dem Thema Finanzberatung in diesem Kontext rein, weil ich halt sage, ich biete diesen Safe Space und auf der anderen Seite hat halt genauso wie jeder andere Mensch auch, haben halt ganz viele gar keinen Bock auf Finanzen und haben keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und es ist aber umso wichtiger, auch das muss man fairerweise sagen, in der gesamten Community, du erlebst natürlich auch immer mehr, dass Kinder tatsächlich ein Thema werden, aber du hast ganz oft das Thema Double Income, No Kids. Das heißt, du hast einen hohen Cashflow, der monatlich da ist, der natürlich aber auch rausgehauen wird im Zweifel und da gar nicht darüber nachgedacht wird, was ist denn zukünftig, weil der ein oder andere, ich will auch das nicht stigmatisieren oder als normal sehen oder als den einen Weg sehen, aber du hast oft das Thema, dass du vielleicht in der Vergangenheit es nicht so easy hattest, weil Coming Out, weil verschiedene andere Themen da irgendwie dich belastet haben und dann kommst du in den Modus, wo du viel Geld zur Verfügung hast und dann sagst du auch, ey, ganz ehrlich, für das, was ich alles erlebt habe, ich hau jetzt mal raus. Und das
habe ich mir jetzt verdient.
Genau, das habe ich mir verdient, aber das kommt als Bumerang irgendwann tatsächlich zurück. Und deswegen sage ich, okay, genau in den Sweet Spot gehe ich rein. Ich biete den Safe Space, ich biete diese coole Community. Und das ist auch für mich das klare Ziel. Ich möchte, dass in spätestens 5 Jahren jeder aus der Community, völlig egal, wie er orientiert ist, aber jeder, der das Wort LGBTQI plus irgendwo im Kopf hat und das Thema Finanzen irgendwo sieht, möchte ich, dass er mein Gesicht im Kopf hat und mein Logo sieht.
Kriegst du viel Hass von außen, dass du diese Fahne hochhältst?
Ich glaube, das muss man etwas differenzierter sehen. Also auf Social Media ja, aber auch da, ich pointiere halt gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass mir die Welt scheißegal ist, aber du weißt auch, ich provoziere ganz gerne. Ich glaube, ich kann das aushalten, weil auch das, unterschiedliche Menschen ticken unterschiedlich und ich sage, ich kann das aushalten. Und wenn ich schaffe, so diesen einen Schritt nach vorne, wenn wir einen halben zurück machen, mache ich immer wieder einen weiter nach vorne, dann bin ich derjenige, der laut ist und das aushält. Ja, schon. Da definitiv. Also
weil du ja auch weißt, du machst damit, klingt doof, aber irgendwie was Gutes, weil du für jemand anderes eine Mauer baust, die derjenige vielleicht selber nicht so bauen würde, wie du es für ihn machst.
Total. Also ich bin, und genau das gehört auch zum Thema Safe Space dazu. Und das siehst du ja auch bei verschiedenen, also in Köln ist das halt sehr präsent, weil das ist so die, ist ja einfach immer noch die Hochburg deutschlandweit gesehen für die Community, weil auch hier bisher immer die Regierungssituation relativ liberal war und auch sehr viele Freiheiten ermöglicht hat und die Stadt an sich sehr liberal und sehr offen, sehr frei ist. Erlebst du auch da viele Organisationen, Anyway beispielsweise, die sich um die Queer Community im Jugendalter kümmert, auch da Jugendarbeit zu betreiben, das jetzt schon ganz, ganz früh zu etablieren, das ist halt auch super, um da eben genau diese Mauer, die du beschreibst, mit aufbauen zu können. Oder dieses, ich würde es gar nicht als Mauer bezeichnen, wenn ich darüber nachdenke, sondern eher als ein Stück ein Schutzschild irgendwo, weil Mauer bedeutet natürlich auch, ich grenze mich hart ab, aber ich will mich gar nicht hart abgrenzen, aber ich will dafür sorgen, dass ich nicht verletzt werde.
Hast du schön gesagt, weil ich glaube, momentan ist oft so, dass auch in der Gesellschaft Mauern gebaut werden. Aber eine Mauer heißt ja für beide Seiten, es gibt hier keine Überschneidung.
Und vor allem, es gibt keine Möglichkeit, und auch das ist, Mauern bedeuten am Ende des Tages immer, dass es schwierig wird zu reden. Weil, wenn man sich mal vorstellt, ich habe eine 3 Meter hohe Mauer vor mir, da wird halt schwierig, drüber zu kommunizieren, rein sinnbildlich schon. Mhm. Und wenn ich halt wirklich in Mauern denke, wenn ich in Grenzen denke, ja, dann wird es halt auch schwer, irgendwie dafür Akzeptanz zu kämpfen, beziehungsweise auch für Sichtbarkeit zu sorgen, weil der andere hört mich auf der anderen Seite vielleicht gar nicht.
Das heißt, es ist aber bei dir, Empfehlung oder Kunden kommen quasi aus der Community, heißt Empfehlung und Social Media. Gibt es webseitentechnisch SEO-Suchbegriffe? Also googelt jemand, ich bin es nicht in der Community, also Beispiel bei einem Footballer wüsste ich, der wird Sachen googeln, die dir als normaler Mensch nicht sagen. Deswegen wahrscheinlich wird es keiner Mensch aus der LGBTQ-Community. Für was steht eigentlich das Plus?
Das sorgt dafür, dass ich quasi diese Offenheit habe, also für alles, was on top noch kommt, beziehungsweise alles, was quasi, was sich unter den Abkürzungen noch nicht findet, sich aber trotzdem inklusiv führt.
Verstanden. Aber ich glaube, das ist ja nicht der Suchbegriff plus Versicherungsmakler.
Nee. Also auch da, also die wenigsten suchen, glaube ich, so aktiv bei Google danach, wie du es gerade beschrieben hast.
Also es ist schon einfach, ich muss mich um den Scheiß kümmern, habe keinen Bock drauf und weiß, dass Bastian quasi einfach weiß, wie wir sind, wie unsere Community ist.
Ja, also ich bin auch da, ich versuche halt auch in der Community sichtbar zu sein. Das heißt, sowohl physisch, das kann ich jetzt deutschlandweit nicht stemmen, aber zumindest in und um Köln tatsächlich auch, um persönlich da zu sein und darüber hinaus über den Kanal Social Media einfach da die Sichtbarkeit auch deutschlandweit zu haben.
Weil es ist tatsächlich, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Also ich habe es einen Kumpel von mir, der auch offen homosexuell ist. Und da ging es eben auch um eine BU-Absicherung. Und da hatten wir diese Thematik, dass, ich habe das mit ihm besprochen, ich darf drüber reden, das war mir ganz wichtig, dass er ja Tabletten zur Vorsorge nimmt, quasi wegen potenziell HIV-Risiko. Und das haben wir, genau, das haben wir erst relativ spät in unserem Prozess, hat er mir das kommuniziert, weil für ihn das ja völlig klar war, dass ich weiß, dass er diese Tabletten nimmt und ich so, noch nie gehört. Aber das ist ja einfach, weißt du, weil es dann doch einfach eine andere Lebensrealität ganz oft ist, wo ich jetzt sage, wenn du natürlich dann quasi für die Community, aus der Community arbeitest, dann ja, stellst du im Zweifel die Frage, weil du es ja weißt, dass es zum Lebensalltag dazugehört.
Total. Also ich sag mal, dieses Thema, Abkürzungen sind ja immer tatsächlich schön, aber das ist so das Thema, eine Präexpositionsprophylaxe, das ist immer so ein tolles Wort dann. Aber ja klar, das sind so Dinge, die sind für mich selbstverständlich, und auch dann trifft, das ist gut, dass du das sagst, weil dann trifft, das ist ein Sweet Spot, dann trifft Fachexpertise auf Safe Space. Weil dann sage ich, hey, guck mal, wie sieht's denn bei dir aus in dem und dem? Also ich kann diese Frage total natürlich stellen, weil derjenige sagt, ja klar, verstehst du, ist total, total normal irgendwie.
Und ich krieg fast einen Herzinfarkt, wenn ich HIV-Prophylaxe höre, weil es einfach nicht quasi täglich in meiner Routine drin ist, ja.
Genau. Und bei mir ist das aber genau das, bei mir ist das total in der Routine drin, und ich habe auch schon, es gibt nicht nur einen Versicherer, dem ich das Medikament, und nicht nur einen Risikoprüfer, mit dem ich das Thema schon mal sehr individuell persönlich durchgesprochen habe. Mhm. Und ich sage, das ist weder ein risikoerhöhendes Thema noch irgendwas. Das ist ungefähr so, als wenn ich Allergietabletten gegen meinen Heuschnupfen nehme.
Aber genau darum geht's. Aber zum sagen, hier ist überhaupt gar kein Schmerz.
Ja,
das ist also einfach, aber das musst du wissen. Und ich finde, durch sowas zeigst du ja einfach dann auch die Fachexpertise für eben eine Zielgruppe. Ganz abstraktes Beispiel, mein Ex-Chef, mit dem bist du durch eine Halle gelaufen, der hat dir quasi aus dem FF gesagt, wo ein Feuermelder hin muss, ohne dass er die Police, die Baupläne oder sonst irgendwas gesehen hat. Ja. Sondern einfach einen kompletten Plan hat, wie Brandschutz in Gewerbehallen zu funktionieren hat. Und da merkst du, der konnte sein Handwerkszeugs einfach aus dem Stegreif. Und genau diese Frage ist bei dieser Zielgruppe aus meiner Sicht genau das. Du weißt, wo musst du fragen und was musst du fragen, dass du zum bestmöglichen Ergebnis kommst.
Total. Also auch das Kinderthema, was ich cool finde, was es immer präsenter wird. Auch da muss ich mir, das ist jetzt kein konkretes Produktthema, aber ich muss mir Gedanken machen, okay, wie sieht's denn im Zweifel aus? Habt ihr Kinder adoptiert? Wie sieht der Kontext aus? Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr das vor? Auch da, ich muss mir Gedanken, ja, das ist nicht schön und ja, das ist sehr weit in der Zukunft, aber Erben schenken. Wie sieht diese ganze Konstellation am Ende des Tages aus? Da muss ich mir drüber Gedanken machen, und das muss ich auch im Zweifel mal vorher fragen. Und auch beispielsweise bei so Dingen wie Medikation, wie eine PrEP oder so, da gehe ich halt ganz entspannt rein und sage, jetzt komm, jetzt erzähl mir mal bitte, bist du jeden Samstag Vollgas auf der Scharfenstraße in Köln unterwegs oder wie sieht's denn da aus? Also ich mache das halt mit einer Selbstverständlichkeit, und das ist halt, als wenn wir abends in der Bar sitzen würden.
Klar, und das ist eine ganz andere Hürde, dir das zu erzählen wie irgendjemand anders.
Total.
Fühl ich komplett.
Und das kriege ich auch gespiegelt. Also das ist auch genau das. Ich habe am Wochenende auch da, man erlebt ja dann auch, dadurch, dass ich deutschlandweit unterwegs bin und mittlerweile auch sehr stark weiterempfohlen werde, kenne ich halt einige Kunden. Ich kenne die halt nicht persönlich im Zweifel. Also per Video kenne ich sie, aber habe sie noch nie gesehen, angefasst oder sonst irgendwas. Und wenn man dann tatsächlich sagt, hey, bist du auf dem CSD, und man sieht sich dann mal und kann denjenigen auch mal anfassen, das ist schon witzig und cool, auch wenn dann die Person sagt, oh, cool, du bist ja, also das war so das Feedback von Samstag, wo ich gesagt habe, cool, du bist ja wirklich genauso wie im Video. Und da sage ich, ja, nur größer, breiter, keine Ahnung was, aber ich bin in 3D, aber ich bin ja genauso. Ich rede genauso viel dummes Zeug wie im Video auch.
Hast du das Gefühl, dass Videoberatung, also ich weiß, du weiß nicht, ob das Videoberatung meinst, aber geh mal auf Videoberatung, dass es einen Unterschied von der Beratung macht, von der Vertrautheit, ob das per Video oder ob es quasi in Natura ist?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ich benutze bewusst den Konjunktiv, weil ich schaffe es, an vielen Stellen dieses Vertrauen, und das hat nichts mit der Community zu tun, ich bin halt einfach, so wie du auch, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, ich bin ein sehr direkter Mensch. Bei mir weiß man sehr schnell, woran man ist oder woran man nicht ist. Und ich sage das demjenigen. Und deswegen, das habe ich bei dem Feedback am Samstag wieder gemerkt, ich bin nicht anders. Und das sorgt dafür, dass ich es schaffe, das kann ich aber nur auf mich projizieren, das kann ich nicht allgemein auf eine Videoberatung projizieren. Ich schaffe das sehr gut, das Vertrauensverhältnis auch digital zu schaffen, weil ich halt einfach sehr, trotz Video, trotz Digitalität sehr präsent bin. Du kennst es, ich gestikuliere viel, ich laufe auch mal rum, ich habe meinen Stehschreibtisch. Ich bin halt so, als wenn ich vor dir sitzen würde, als wenn ich mir einen Kaffee holen würde, wenn ich in meinem Büro sitzen würde und dich beraten würde. Und deswegen ich glaube, es schafft manchmal eine Distanz, aber so wie ich aktuell meine Beratung mache, könnte ich sie vor Ort nicht besser machen.
Okay, weil einfach auch ein bisschen Dynamik und Feuer drin ist, mein Schatz.
Ja, wie gesagt, das Vertrauensverhältnis schaffe ich nicht nur dadurch, dass ich vor Ort bin oder dass ich einfach, ich bin digital auch präsent und zwar genauso präsent.
Krass.
Was ich gut finde. Also das schafft halt die Möglichkeit eben für mich, dadurch, dass ich in der Nähe von Köln sitze, ich kann halt nicht mal eben nach Hamburg, München, Berlin fahren, fliegen.
Aber weil Köln da schon echt gut liegt, gell? Also auch viel geschickter von der Anbindung könnte ich gar nicht liegen, um überall nach Deutschland zu kommen.
Stimmt. Es gibt einen Ort, der logistisch noch besser liegt.
Göttingen.
Ist Frankfurt. Frankfurt. Okay. Ich hab 6 Jahre lang in Frankfurt gewohnt und das ist tatsächlich sowohl flugtechnisch als auch bahntechnisch ganz großes Kino.
Okay.
Aber ich bin von Köln in Frankfurt in 45 Minuten, wenn nicht gerade wieder irgendwas auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke passiert ist.
Kein Kommentar, ja. Weil immer irgendwas ist. Ich war ja, ja, lassen wir es. Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn.
Das Bahnthema machen wir nicht auf. Ich habe letztes Jahr, ich bin einige tausend Kilometer mit der Bahn letztes Jahr gefahren, alle Höhen und Tiefen durchgemacht, aber lass uns da lieber einen Haken dran machen, sonst müssen wir noch ein Buch schreiben.
Geil. Basti, wir haben es quasi in einer Stunde gepackt. Gepackt klingt falsch, weil das klingt negativ. Wir haben die Folge ja ein zweites Mal gemacht. Es hat mir genauso viel Spaß wie beim ersten Mal gemacht. Ich hoffe inständig, dass wir die Folge nicht nochmal drehen müssen, wobei auch ein drittes Mal. Wir haben sicher eine geile Nummer und ein völlig anderes Gespräch. Aber ich habe Bock, wenn die Folge online geht. Ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Schön, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank dir. Ich freue mich, dass du mir einfach auch die Möglichkeit gegeben hast, mich hier auch mal in einem ganz persönlichen Umfeld, quasi in deinem Wohnzimmer zu zeigen und auch einfach dafür zu sorgen, das Thema Wahrnehmung für die gesamte Branche ein bisschen zu steigern. Weil ganz ehrlich, mein Ziel ist, ich möchte das ganze Thema Finanz noch einfach ein bisschen bunter gestalten. Schwarz und weiß ist auch langweilig, oder? In dem Sinne, vielen Dank, Bene.
Ciao, ciao.